Wir kommen zu den nächsten Nominierten. Begrüßen Sie gemeinsam mit uns Ulrich Kretzer für Salafisten in Deutschland von der Berliner Morgenpost, RBB Fernsehen und DAPD. Herr Kretzer, da kommt er.
Hallo, grüß Sie. Kommen Sie zu mir.
Kommen Sie zu mir. Und Kaya Kutter und Kai Schlieter für Gewalt im Brandenburger Kinderheim Hasenburg von der Taz.
Hallo. Herzlich willkommen. Hallo.
Und Katrin Moll, Kreuzberg, 7 Mädchen, 365 Tage, Deutschlandradio Kultur. Frau Moll, bitte auch zu uns.
Hallo. Hallo Frau Moll, grüß Sie, guten Tag. Herr Kretzer, man kann sich's eigentlich nicht schöner aussuchen, ne? Man kommt von der Schule und hat vor allen anderen ein Thema entdeckt, das gerade auf keiner zweiten, dritten, ersten Seite der Tageszeitung fehlt. Was war denn Ihr Fanal, sich in Richtung Moschee aufzumachen?
Erstmal persönliches Interesse, ja. Persönliches Interesse deswegen, weil man ja auch schon bevor das Salafismus-Thema auf die Tagesordnung gekommen ist, viel gehört hat über das Thema Islamismus. Salafismus ist ja ein Teil des Islamismus und das hat mich irgendwie schon fasziniert und auch ich war geprägt von so Klischeevorstellungen, die meiner Ansicht nach jedenfalls, also in meiner Wahrnehmung verbreitet wurden, so die Klischeevorstellung von den irgendwie bösen, bärtigen Männern, die in fremden Sprachen sprechen und uns, auch wenn sie natürlich lügen, uns am liebsten aber eigentlich alle in die Luft sprengen würden. Das fand ich schon spannend und dann die ersten Begegnungen, bei denen ich gemerkt habe, also ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht, haben mich so ein bisschen weiter angefixt, mich da weiter aufzumachen, was ist da eigentlich dran?
Fangen wir mal im Groben an, also Ihren Recherchen entsprechend, wie dicht sind wir denn an Ihrer, sagen wir mal, Erlebniswirklichkeit, die Sie publizieren? Also wird die Gefahrenlage der Salafisten unterschätzt, überschätzt?
Ja, schwierige Frage. Also insgesamt würde ich eher sagen, wenn man es jetzt mal so ganz global sagt, wird sie vielleicht eher überschätzt. Da ist natürlich schon viel Hype dabei, weil auch Kollegen von uns, ich selbst bin da manchmal auch nicht ganz vorgefeit, nach einer schnellen Schlagzeile suchen. Und irgendwie bietet sich ein Thema da, glaube ich, schon an, wenn man es mit Leuten zu tun hat, mit denen die meisten von uns im Alltag eben nicht viel zu tun haben. Die sind irgendwie fremd, ja, weil sie eben eine Religion oder das, was sie für Religion halten, sehr, sehr fanatisch ausleben. Das machen die meisten von uns nicht. Das ist schon mal fremd. Viele von denen haben tatsächlich einen Migrationshintergrund. Das ist schon mal fremd. Da bietet es sich dann leider, bisschen zynisch formuliert, an, das ein bisschen hoch zu jazzen. Ja. Von daher, wenn Sie so global fragen, würde ich sagen, es wird eher einen Tick überdramatisiert. Aber natürlich natürlich gibt es Gefahren. Und es gibt ganz unterschiedliche Gefahren, die teilweise nicht so groß sind und teilweise sehr groß sind. Wenn man zum Beispiel dann von Terroranschlägen redet, dann ist es natürlich eine sehr, sehr große Gefahr.
Sie sind ja sehr breitbandig aufgestellt. Fernsehen, beim Hörfunk, wir haben auch schon miteinander gesprochen. Sie haben selber ein Buch geschrieben. Sie publizieren für Nachrichtenagenturen und auch jeweils für die Zeitung. Haben aber in einer sehr frühen Phase eigentlich eine Frage gestellt. Da dachte ich mir, oh, da war er aber wirklich mutig, das genau so zu formulieren. Und zwar war das nur eine einfache Frage, drei Worte, kein Verb, Koran oder Grundgesetz. Haben Sie die Frage mittlerweile beantwortet?
Sie meinen, was Salafisten da jetzt bevorzugen? Ja, bevorzugen würden sie den Koran und die Scharia. Das ist schon richtig, ja. Und von daher ist es auch völlig richtig zu sagen, dass das im Prinzip eine verfassungsfeindliche Bewegung ist, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Die Frage ist dann bloß, wie aktiv versuchen Sie denn Ihre Wunschvorstellung umzusetzen? Ist das nur eine Wunschvorstellung, die Sie für sich im stillen Kämmerlein behalten? Oder ist das eine Vorstellung, die Sie gar mit kämpferischen Mitteln versuchen umzusetzen? Und da gibt es dann große Abstufungen und dementsprechend muss man dann, auch wenn man diese Szene sich anschaut, sehr stark differenzieren.
Ein breites Werk, mal sehen, ob es prämiert wird. Ich danke Ihnen bis hierhin. Herzlichen Dank.
Kaya Kutter, Kai Schlieter, Sie haben die gewalttätigen Bedingungen öffentlich gemacht, unter denen Jugendliche im Kinderheim Hasenburg, also in Brandenburg, leiden mussten. Wo kamen denn die ersten Informationen her? Ich fange mal mit Ihnen an.
Das war so ein bisschen so eine Art Standardrecherche. Also ich bin in Hamburg Lokalredakteurin für die Taz und war bei einem Hintergrundgespräch, wo es um die Frage ging, was tut Hamburg, was für ein Konzept hat es gegen Jugendgewalt. Und da wurde beiläufig gesagt, ein geschlossenes Heim braucht Hamburg nicht. Da haben wir eine Möglichkeit außerhalb von Hamburg. Und da wurde viel halt erstmal das Stichwort Hasenburg. Also es gab den Beschluss, kein eigenes Heim, weil es gibt was anderes. Und dann habe ich halt ein bisschen gegoogelt und hatte zufällig relativ früh die Information, dass es jemanden gab, also einen Anwalt, der mal so ein Dokument gesehen hatte, wo die Eltern unterschreiben mussten, dass sie damit einverstanden sind, dass die Kinder da fixiert werden. Und dann war irgendwie klar, da ist irgendwas. Also dass das sehr ungewöhnlich ist. Dazu muss man sagen, dass wir in Hamburg vor 4-5 Jahren schon mal so einen Heimskandal in Hamburg hatten. Da gab es die sogenannte Feuerbergstraße, ein geschlossenes Heim, was da unter Schwarz-Schill eröffnet wurde. Und da war halt von allen Dingen, die da passiert sind, dass da einmal ein 12-Jähriger fixiert wurde, war sozusagen das Schlimmste überhaupt. Das wusste ich. Und deswegen war das so ein Signal. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter recherchiert. Und dann, ja, also ich kann dir stundenlang erzählen. Was soll
ich? Naja, stundenlang vielleicht nicht. Ein bisschen schneller müssen wir es schon schaffen. Und wann kam irgendwann der Kai Schlieter auch mit ins Spiel? Also der wurde als Verstärkung nochmal oder wie kam es dazu?
Ja, also ich denke mal, bei so einer Recherche, das wurde mir, am Anfang habe ich mich das auch gefragt, warum will diese Frau ihre Rechercheergebnisse mit mir teilen? Warum eigentlich? Und ich habe es dann irgendwann kapiert, nachdem ich diesen ganzen Mist gelesen habe. Das waren relativ viele Sachen, also circa 3000 Dokumente, die teilweise minutiös darstellen, was für ein Menschenbild in der Hasenburg herrschte. Das konnten wir ja bisher gar nicht alles schreiben. Also wir hätten quasi mehrere Taz-Ausgaben über Wochen vollschreiben können, wenn man das hätte darstellen können. Wir konnten das nur ausschnitthaft machen. Und ich habe dann deswegen schnell verstanden, warum man das gerne auf verschiedene Schultern verteilt, so eine Recherche. Und das, glaube ich, war der Impuls.
Also man muss noch dazu sagen, das ist ein privatwirtschaftlich geführtes Heim, also eine GmbH war das letztendlich. Aber ich glaube, das Schlimmste war, dass es auch zu einem Todesfall kam.
Es gab mehrere Todesfälle, 2 Todesfälle. Ja, was heißt das Schlimmste? Also die Bedingungen waren auch sehr schlimm. Das ist halt ein Mädchen, das ist aus dem Fenster gestürzt und hatte, als sie stürzte, auch noch Helm und Arm- und Knieschützer an. Es gab halt für bestimmte Kinder die Verpflichtung, mit diesem Schützer, mit dieser Monitur tagelang oder wochenlang zu leben und auch zu schlafen. Das wurde halt unter dem Deckmantel, so von wegen, ja, zum Schutz, weil sie sich ja sonst irgendwie wehtun an der Wand oder so, verkauft. Aber wir haben auch Dokumente, in denen drin stand, dass es eben halt auch angewandt wurde als Sanktion sozusagen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber jedenfalls, das war schon echt eine heftige Geschichte. Auch in dieses Mädchen, also wir haben auch Dokumente, in denen drin steht, wo das Mädchen in der Teamsitzung drum bittet, dass es diese Schützer ablegen darf. Und dann hätte doch gesagt, nur ein paar Tage. Und wann denn endlich, damit es vorbei ist? Und dann heißt es, nein, das entscheiden wir von den Heim, von den Erziehern. Also es sind recht heftige Bedingungen gewesen. Und die ist halt womöglich bei einem Fluchtversuch, das muss die Staatsanwaltschaft noch aufklären, ist sie halt aus dem 3. oder 2. Stock gestürzt und gestorben.
Jetzt würde man normalerweise sagen, wenn Sie so viele Dokumente hatten und da auch recherchiert haben, wahrscheinlich auch die Behörden, die haben das ja dann auch gelesen oder die haben Sie auch informiert, wie haben denn die reagiert?
Also ja, zunächst hieß es immer, es sei eigentlich alles in Ordnung. Also es sei alles geprüft, es seien alle Vorwürfe geprüft. Also dazu muss man sagen, dass ich am Anfang halt immer von Hamburg aus berichtet habe. Also die Taz hat eine Nordregionalausgabe, die nicht in Berlin und in Brandenburg erscheint. Aber im Internet sind die Texte natürlich trotzdem bekannt geworden und übers Internet hat sich das auch sehr verbreitet. Also übers Internet haben wir auch mit wahnsinnig vielen Jugendlichen und ehemaligen Mitarbeitern Kontakt gehabt. Das hat irgendwann dann eine richtige Lawine ausgelöst. Also wir haben mit ungefähr 30 Jugendlichen gesprochen, Wahnsinnsgeschichten, und die haben halt alle das Gleiche erzählt. Deswegen war das auch klar, dass da was dran sein musste. Und die Behörden haben halt erstmal, ja, also zumindest erstmal waren sie halt auf Linie mit der Heimaufsicht und mit dem Betreiber, also haben erstmal so wenig reagiert. Und als wir haben ja dann im Sommer einen sehr großen Artikel, nochmal so einen Rundumschlag gemacht, teilweise mit 9 Automationen, Zitaten aus den Dokumenten und eben auch mit den Dingen, die schon berichtet waren. Da wurde dann in Brandenburg diese Untersuchungskommission eingerichtet. Ich muss dazu sagen, also ich bin eine Hamburger Lokaljournalistin. In Hamburg hätte es viel weniger bedurft, um einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Diesen Untersuchungsausschuss hat es ja dann gegeben und die haben ja dann auf Grundlage des Berichtes, hat ja die Ministerin Münch auch entschieden, das Heim zu schließen und auch mehr, also sich auch bei den Jugendlichen entschuldigt dafür, was ihnen da passiert ist und dass ihnen keiner geglaubt hat. Nicht? Und das ist also, die ist jetzt nicht mehr im Amt, das ist gerade eine Neuwahl gegeben, aber immerhin, das ist sozusagen jetzt Geschichte, das Heim ist geschlossen und es hat da ja noch juristische Versuche gegeben, von dem Heimträger das Heim wieder aufzumachen. Die sind gescheitert, also jedenfalls im schnellen Rechtsschutzverfahren. Das wenn dann vielleicht in 5 Jahren wieder. Also so gesehen ist es letztendlich gut ausgegangen, aber es hat lange gedauert.
Bedanke mich irgendwie, nominiert Kaya Kutter und Kai Schlieter. Dankeschön.
Katrin Moll hat mit Kreuzberg 7 Mädchen 365 Tagen wirklich ein monumentales Hörfunkwerk geschaffen. 4 Stunden mal 8 mal 30 Minuten. 2 Jahre Recherche. Es sind 7 Mädchen aus Palästina, Ägypten, Ghana, Irak, der Türkei begleitet worden. Mit der Zielsetzung und der Zielrichtung mal sehen, was eigentlich die Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche in Bezug auf diese letzten Schultage sind, wie die miteinander klarkommen, wie eine multikulturelle Gesellschaft im Kleinen funktioniert. Und mich hat vor allem die Frage bewegt, haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Zirkusdirektorin, um die Mädchen tatsächlich entbändigen zu können über einen so langen Zeitraum?
Nein, habe ich nicht, aber erstaunlicherweise war das überhaupt nicht schwierig. Die Mädchen sind einfach total kooperativ gewesen, sind eine ganz tolle Theatertruppe, unheimlich diszipliniert und ich glaube, mir ging es so ein bisschen wie Ihnen auch. Es war ja persönliches Interesse, was mich sozusagen zu dem Thema geführt hat und auch eine Reihe von Vorurteilen. Und ich glaube, das fällt da mit rein so ein bisschen. Wenn ich mich mit den Mädchen verabredet habe und 5 Minuten zu spät war, dann standen die da und sagten, da kommst du ja endlich. Also es war, das war einfach super gut zu organisieren.
Sie haben das sehr breitbandig angelegt. Es gab in der Dokumentation dann auch noch einen großen Internetauftritt, der sehr schön dokumentiert ist. Die Bilder selber zeigen die Mädchen als Schwarz-Weiß-Graffiti in ihrem Internetauftritt. Haben die Mädchen das selber gemacht?
Das sind Fotos von den Mädchen selber, die sie auf Facebook auch veröffentlichen. Wir wollten extra keine Fotos von ihnen auf die Webseite stellen und veröffentlichen. Und dann hatte ich eben gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn die Mädchen Bilder, die sie sowieso von sich in ihrem Facebook-Account veröffentlichen, dass wir die so auch auf eine Art verfremden und dann auf die Kreuzberger Straßenfassaden sprayen sozusagen.
Was war denn jetzt der Erkenntniswert für Sie, würden Sie sagen? Also Mensch wie du und ich ist, glaube ich, jenseits jeder Frage, natürlich. Aber was sind tatsächlich die eigentlichen Schwierigkeiten? Reden wir da über Fremdkörper, die wir nicht verstehen, oder haben Sie jetzt nochmal ein anderes Verständnis gewonnen?
Also im Grunde ich hatte ja keine speziellen journalistischen Fragen. Es war eher eine Herangehensweise, eine dokumentarische oder vielleicht schon fast ethnologische Herangehensweise, dass ich mich einfach in dieses Feld begeben habe und eine Art von teilnehmender Beobachtung dort durchgeführt habe. Und im Grunde habe ich einfach einen irren Respekt vor den Mädchen, weil ich einfach gemerkt habe, etwas, was ich natürlich die ganze Zeit wusste, also was wir alle wissen, dass die Chancengleichheit an deutschen Schulen für Kinder mit Migrationshintergrund einfach nicht super sind, das einfach in den Schulstunden mal erlebt zu haben und auch zu erleben, wie diese Mädchen mit 14, 15 schon ihren Alltag organisieren, teilweise komplett alleine, die machen den gesamten Schriftverkehr, alles, sie übersetzen alles für ihre Eltern, oft nehmen die Eltern gar nicht teil an diesem großen Lebensbereich ihrer Kinder. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe einen Wahnsinnsrespekt davor, in welchem Spagat die eigentlich da stehen. Also einerseits in ihrer Familie und dort auch eine Art von natürlich Kultur leben und die ja auch gut finden auf eine Art. Es ist ihre Familie und der sind sie auch verhaftet und gleichzeitig aber in dem Berliner Alltag zu leben. So. Mit Handys und Facebook und WhatsApp und.
Jetzt gucken wir mal, ob ich es gut gelernt habe. Da haben Sie ja ganz schön tschüsche Geschichten gesammelt, oder? Ist das richtig? Wie heißt es richtig?
Also tschüsch ist ja eigentlich eher so ein Ausdruck für eine Art von Bewunderung oder so. Was würden die sagen? Ach, die würden geile Geschichten sagen.
Geile Geschichte. Katrin Moll, Katja Kutter, Kai Schnieter, Ulrich Kretzer. Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.